Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. März 2025, ein Bern einfach Spezial. Dominik Feusi und Markus Somm mit dem Martin Pfister, Bundesratskandidat von der Mitte aus dem Kanton Zug. Er ist Regierungsrat im Kanton Zug und es freut uns sehr, dass Sie da sind, Martin Pfister. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Wir haben es im Vorgespräch ein bisschen angesprochen. Es geht natürlich darum, Sie ein bisschen kennenzulernen, auch Ihren politischen Wert, Ihren politischen Ziel. Aber vielleicht zuerst einfach mal die ganz, ganz triviale Frage. Wieso wollen Sie Bundesrat werden?
Weil ich am richtigen Ort im Leben stehe. Kinder sind erwachsen. Bin gerade noch genug jung, um so ein Amt anzunehmen und bringe die Erfahrung mit, als Regierungsmitglied in der Zentralschweiz, der schon lange nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Ich bringe auch jetzt konkret, wenn es allenfalls um Sicherheitspolitik geht, beziehungsweise VBS, bringe ich auch die sicherheitspolitische Führungserfahrung, Affinität mit. Ich war lange in der Armee gewesen. Und ich bringe auch die Kombination mit von Wirtschaftspolitik, jetzt in meiner Region speziell, und Sozialpolitik, und ich als Gesundheitsdirektor in den letzten 9 Jahre betrieben haben.
In Ihrem Motivationsschreiben, das Sie der Findungskommission und auch den Parlamentariern geschickt haben, haben Sie eben betont, der Wechsel in die Exekutive sei für Sie entscheidend gewesen. Können Sie das irgendwie ein bisschen beschreiben? Was hat denn geändert? Vorher der Fraktionschef von der Mitte, dann plötzlich Regierungsmitglied. So etwas kommt ja jetzt wieder, so ein Wechsel. Vielleicht.
Es ist die Kombination von den Tätigkeiten, die man als Regierungsmitglied hat. Auf der einen Seite führt man eine Verwaltung, also eine Führungsaufgabe, ist auch eine Gestaltungsaufgabe, man muss in den Themen, wo man zuständig ist, gestalten, vorausschauen. Dann ist es eine Aufgabe im Kollegium mit Regierungsräten und Regierungsräten aus verschiedenen Parteien, wo man muss Mehrheiten finden, wo man aber auch in der Arbeit, in der Diskussion muss die einzelnen Themen besser machen. Es ist wie ein Verwaltungsrat drinnen, oder? Wenn man reinkommt, wenn man rausgeht, muss das Thema besser sein, als wenn man reinkommt in Regierungsrat. Und dann, was ganz wichtig ist, man muss die demokratischen Entscheide vorbereiten, für sie kämpfen, aber nachher auch akzeptieren, wenn sie allenfalls anders ausfallen, als man selber hätte wollen.
Sie kommen aus einem superbürgerlichen Kanton, das ist sehr erfreulich. Kanton Zug ist vielleicht, ja, muss man jetzt also sagen, der erfolgreichste Kanton von der Schweiz. Was ist Ihnen wichtig? Auf was kommt es wirklich darauf an in der Politik, wenn Sie Bundesrat sind? Was finden Sie? Und Sie sind ja nicht nur VBS-Vorsteher, sondern wirklich Teil von der ganzen Regierung. Was müssen wir machen? Was läuft schief in unserem Land? Aus Sicht von Zug.
Ja, häufig tun wir bei solchen Gelegenheiten, sprich, wo Gouverneur Prévar beiziehen. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man immer auch bereit ist für Zukunftsthemen und dass man die Sorgen von der Bevölkerung ernst nimmt. Das gilt auch im Kanton Zug übrigens. Oder? Wenn Sie wollen, ein wirtschaftlich attraktiver Standort sein, dann brauchen Sie die Bevölkerung, die mitmacht dazu, die auch die entsprechende Stimmungslage macht oder auch die Unterstützung gibt für die Themen. Sie brauchen aber auch eine Verwaltung, die top ist, wo Sie am anderen Tag, wenn Sie eine Frage stellen, eine Auskunft bekommen und als Bürger behandelt werden. Das heisst, Sie ernst genommen werden von der Verwaltung. Sie brauchen die Agilität einfach, wo wir jetzt so können entwickeln in den letzten Jahren. Das ist natürlich nicht das Verdienst von einer Person, aber es ist Verdienst auch von der Entwicklung in den letzten Jahren. Und wir sind auch immer herausgefordert, oder? Der Wettbewerb, wo wir drinnen stehen, unter den Kantonen, mit den Firmen, um gute Lösungen, der führt auch letztlich dazu, dass wir besser werden.
In Ihrem Schreiben haben Sie gesagt, konkrete Resultate und Abstimmungsmehrheiten, ja. Die geben den Maßstab vor, und zwar auch, Zitat, gegen allfällige Widerstände aus der Verwaltung. Also, dann heisst das, Sie sind letztlich auch der, wo der Verwaltung sagt, schaut, vielleicht haben Sie andere Ideen, aber jetzt machen wir es so.
Oder die Verwaltung müssen Sie ernst nehmen, wenn Sie Politiker sind, weil dort ist viel Fachwissen vorhanden. Aber letztlich müssen sie als Politiker, gerade als Exekutivpolitiker, müssen sie Verantwortung übernehmen. Sie müssen auch den Dialog mit der Bevölkerung pflegen. Und das ist nicht immer die gleiche Sichtweise, wie die Verwaltung hat. Und das ist mir ganz wichtig. Also ich könnte Ihnen ein paar Beispiele nennen, während der Pandemie zum Beispiel, auch im Verhältnis zu unseren Gesundheitseinrichtungen, oder? Da müssen Sie einfach, es muss von Anfang an klar sein, dass die politische Verantwortung ist beim politisch gewählten Vertreter. Aber man muss mit der Verwaltung trotzdem ein gutes Verhältnis haben, die müssen einem gut unterstützen und letztlich auch, das machen dann fast alle, sehr gut akzeptieren, dass die politischen Entscheide von der politischen Seite herkommen.
Ich habe gesagt, Zug ist aus meiner Sicht wirklich ein bürgerliches Vorbild. Was muss in Bern ändern? Was würden Sie als Zuger jetzt sofort in der Eidgenossenschaft abhacken, abschneiden, sprengen? Nein, Sie wissen, wie der Ruf ist vom Kanton Zug. Der Kanton Zug gilt als eben der Kanton, der mit tiefen Steuern viel Unsinn macht. Ich finde das natürlich sehr gut. Aber was müsste Bern von Zug lernen?
Das ist jetzt noch fast vermessen zu sagen, wenn ich jetzt da von aussen komme, man müsste, was man alles muss machen. Ich glaube, wichtig ist einfach auch, dass man in den wichtigen Fragen, die Regierung, also jetzt, wenn Sie das Zuckerbeispiel nehmen, wäre es der Regierungsrat, und wenn Sie den Bund nehmen, der Bundesrat, auch klare Vorstellungen entwickelt, oder? Was schwierig ist für die Politik, ist, wenn die wichtigen Fragen, zum Beispiel in der Steuerpolitik, auf kantonaler Ebene oder national über die Sicherheitspolitik, Neutralität. Sie können fast alle Fragen nehmen, die im Moment im Zentrum stehen, wenn die nicht auch die Regierung eine klare Vorstellung hat und die zuerst auch hart aushandelt, aber dann gemeinsam ansteht und die Vorstellung auch vertritt gegenüber der Bevölkerung und gegenüber dem Parlament. Ich glaube, das zeichnet uns als Kanton auch aus. Wir tun die politischen Positionen hart verhandeln, aber nachher auch geeint die Vertreter gegenüber der Öffentlichkeit und der Bevölkerung und der Politik.
Noch wegen Zug, gerade auf der linken Seite, sogar öffentlich ist gesagt worden, ja, der Martin Pfister, der kommt aus so einem Tiefsteuerkanton. Das muss ja ein Rechtsbürgerlicher sein. Also man hat sie, ohne dass man sie kennt hat, in eine Ecke reingedrückt. Jetzt ist die Session angefangen, haben sie mit diesen Leuten geredet und ein bisschen gesagt, also ich bin normal, oder? Oder, also, wie geht man mit diesen Vorurteilen um? Es war wirklich auffällig und ich habe selber das auch gehört.
Ja, ja.
Oder?
Ja, also ein Lieber muss man ja nicht sein. Oder? Freundlich ist gut, wenn man in der Politik freundlich ist, gegenüber allen. Das bin ich, glaube ich, einfach von meinem Naturell her, oder wie ich es von daheim gelernt habe. Ja. Das ist auch wichtig. Jetzt, wenn man mein Curriculum anschaut, sieht man einfach, und das ist, glaube ich, auch in dieser christlich-demokratischen Tradition, wo ich drinnen stehe, dass eben Freiheit und Solidarität zusammengehört. Das ist auch im Claim von der Mitte, im Logo unten aufgeführt. Wenn Sie den Menschen viel Freiheit geben und der Wirtschaft Freiheit geben, und das muss ja das Ziel sein, dass wir möglichst frei können unser Leben gestalten und auch unterschiedlich gestalten, dann gehört auch dazu, dass man den Schwachen gut schaut. Und das ist im Kanton Zug auch eine ganz wichtige Prämisse, der Schwache muss gut geschaut werden. Und darum ist unsere Prämienverbilligung zum Beispiel, wo ich jetzt auch zuständig bin, ist die wirksamste in der ganzen Schweiz, ist sehr gut ausgebaut. Das gehört einfach auch zu unserer Verantwortung in einem wirtschaftlich starken Kanton. Und auch die Schweiz ist wirtschaftlich stark, dass wir die Verantwortung gegenüber den Schwachen wahrnehmen, dass sie solidarisch sind. Und ich glaube, dass die Balance zwischen Freiheit und Solidarität, oder, das zeichnet letztlich christlich-demokratische Politik aus, was zwar nicht mehr in unserem Namen ist, nicht mehr CVP, sondern Mitte, aber das ist letztlich ein Anliegen von mir und ich glaube, das ist auch ein Anliegen, das Linke können gut unterstützen.
Aber es ist natürlich, also ich bin völlig einverstanden, aber eben, wenn man auf der Bundesebene schaut, dann wollen Politiker eigentlich eher noch die Ausgaben erhöhen und die Namen dann vielleicht auch noch erhöhen, wenn es geht. Das Vorbild Zug, denke ich, ist nicht wahnsinnig dominant in Bern. Es ist gerade das Gegenteil, obwohl man eigentlich Zug könnte lernen und sagen, ja, könnt doch die Steuern senken, dann habt ihr plötzlich mehr Wirtschaftswachstum, dann könnt ihr den Schwachen auch besser helfen.
Ja, das mag, ich meine, im internationalen Vergleich hat die Schweiz auch Bundesebene gute Steuersituation. Man muss immer fragen, mit was man sich vergleicht. Man ist natürlich da im Wettbewerb innen von den Steuern. Aber der Wirtschaftsstandort setzt sich zusammen eigentlich aus verschiedenen Faktoren. Natürlich sind Steuern ein wichtiger Faktor, auch gerade in der Ansiedlung. Wenn man international schaut, ich meine, in der Schweiz spielt der Wettbewerb eine kleinere Rolle, als man glaubt, sondern es ist eigentlich der Kanton Zug versteht sich im internationalen Wettbewerb und weniger in einem Binnenwettbewerb in der Schweiz. Jetzt, wir haben, das kann man heute fast nicht mehr glauben, oder? Wo ich angefangen als Regierungsrat 2 Jahre lang ein Sparpaket gemacht. Wir haben hunderte von Massnahmen geprüft und nachher auch umgesetzt. Und im Rückblick ist das auch ein guter Prozess, weil man einfach dann effizienter wird, alte Zöpfe abhauen. Und in dem Sinn habe ich mich jetzt in der Diskussion über das Entlastungspaket 27, wo nur ein kleiner, nur 0,4% vom BIP, wo da überhaupt zur Diskussion steht, dass das eigentlich ein guter Prozess ist und wo man sich einmal so offen stellen muss. Und ich merke, dass auch Linke dem Argument durchaus etwas abgewinnen können.
Jetzt geht es ja um das VBS. Es ist ziemlich klar, dass der neue Bundesrat das VBS wird übernehmen, wobei man weiss es ja nie. Der Bundesrat ist ja völlig frei, nachher zu entscheiden, wie er die Departemente verteilen. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie würden VBS-Vorsteher werden. Was sind die ersten wichtigen Handlungen in den ersten 4 Wochen, weil wir haben jetzt den Trump-Standard, oder? Man muss eigentlich jetzt in den ersten 4 Wochen schon die ganze Welt verändern. Nein, was sind Prioritäten?
Ja, also beim Trump können Sie lernen, wenn Sie die erste Amtszeit und die jetzige vergleichen, ist er viel besser vorbereitet gewesen als bei der ersten Amtszeit. Und das ist ein wichtiger Teil, oder? Dass man die Vorbereitungen so trifft, dass man ein gutes Team um sich herum hat, wo auch die Analysen, die man machen muss, wenn man ein neues Amt antritt, einem gut unterstützt. Aber ich habe bereits kommuniziert, oder, wo meine Schwergewichte liegen. Das erste Schwergewicht ist, dass man jetzt sehr schnell auch die gesamtstrategischen Überlegungen anstellt, dass man weiss, wo will man hin mit der Sicherheitspolitik. Ich rede bewusst nicht nur von Armee, sondern von Sicherheitspolitik. Das geht über die Armee raus. Aber die Armee ist natürlich das Kernelement von unserer Schweizer Sicherheitspolitik. Dass wir da sehr schnell vorwärts kommen, da sind die bereits ersten Schritte auch eingeleitet und dann muss auch die politische Diskussion dann stattfinden. Wie sieht die Armee aus? Wo sind Prioritäten? Auf welche Szenarien richten wir uns aus? Auf das wahrscheinlichste Szenario, auf das gefährlichste Szenario oder auf beide? Und da müssen wir jetzt Klarheit schaffen. Das ist eine politische Arbeit, die sehr schnell muss angegangen werden. Dann haben wir das Thema Vertrauen. Oder wenn Sie umeinander hören im Parlament, von links bis rechts, dann ist das eines der Hauptprobleme. Wir brauchen jetzt Vertrauen in das VBS und das Vertrauen muss hergestellt werden, indem jetzt die Projekte und die Themen, wo jetzt, Sie kennen all die Themen, RUAG ist auch eins, dass man jetzt die ganz schnell und zuverlässig anpackt, dass die politische Verantwortung spürbar ist in diesen Themen, so dass das Parlament auch in den nächsten Jahren die entsprechenden Mittel spricht, die wir brauchen, um eine gute Armee zu haben. Da braucht es viel Vertrauen, da braucht es eine Vertrauensarbeit von den politischen Behörden. Also jetzt in dem Fall ist es der Vorsteher vom VBS. Und der dritte Punkt ist, wir haben die personellen Abgänge. Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Also ich habe ein positives Bild vom Korpskommandant Süssli, weil er auch sehr gut können erklären, was die Aufgabe der Armee war, auch ein politisches Verständnis gehabt, auch einen intellektuellen Zugang gehabt zur Sicherheitspolitik, indem er eben bereit war, auch Diskussionen zu führen über sicherheitspolitische Fragen. Aber er hat jetzt gekündigt und das ist eine Chance, zum Struktur vom VBS auch genau zu prüfen. Also da bin ich der Meinung, dass Struktur vor Personal kommt. Also, wer neuer Chef wird von diesem Bereich, muss wissen, was trifft er an. Und dann müssen wir jetzt überprüfen, ob die Struktur vom VBS noch zeitgemäss ist. Man kann eigentlich in der Verwaltung Strukturen fast noch anpacken, wenn die Chefin ausgewechselt werden. Das ist die Chance. Mhm. Genau. Und dann beim Nachrichtendienst vielleicht noch eine spezielle Situation. Dort braucht man sehr schnell auch Vertrauen von der internationalen Dienst und dort müssen wir die personellen Fragen schneller angehen.
Jetzt gibt es viel, so auch im Parlament, auch heute Morgen in einer Debatte, so eine Reaktion auf die geopolitischen Turbulenzen, die heisst, oh, das ist alles viel zu gefährlich für uns, jetzt müssen wir uns irgendwo anschliessen. Oder heute Morgen hat man eine Erklärung verabschiedet, die mehr Zusammenarbeit mit der EU will. Es gibt Leute, die mehr mit der NATO wollen. Es gibt Leute, die das völlig ablehnen. Aber was, wie sehen Sie das? Wie müssen wir uns da organisieren?
Bin ich überrascht gewesen mit dieser Erklärung, die heute Morgen verabschiedet wurde, wie emotional das diskutiert worden ist. Also da haben sich alle Brüche, die im Parlament vorhanden sind, haben sich voll ausbreitet. Und wenn man sie eigentlich durchliest, was gefordert wird, ist es eigentlich relativ banal. Oder? Es wird gefordert, dass man Neutralität einhält, dass man mit unseren Partnern einen guten Kontakt hat, dass man die geopolitische Situation muss analysieren, auch das Schweizer Verhältnis muss finden zu den sicherheitspolitischen Strategien, die Europa jetzt im Moment am Erarbeiten ist. Also eigentlich eine relativ banale Auslegeordnung. Und da ist jetzt die Kluft voll aufgegangen. Und ich bin schon der Meinung, dass es jetzt wichtig ist, dass wir unsere Rollen auch finden, jetzt in dieser veränderten Situation. Und dass es nicht nur mehr schlecht ist für Europa und damit auch für die Schweiz, dass die amerikanische Veränderung uns daran erinnert, dass wir müssen auch stärker zu uns selber schauen und auch Verantwortung übernehmen für die Sicherheit in Europa.
Das glaube ich eben auch. Also meine Reaktion, wenn es so zunder Ops ist, auch ein bisschen als Historiker, ist doch, dann muss man zuerst einmal die Hausaufgaben selber machen. Oder? Und ich glaube, das ist... Und es hat natürlich heute Morgen sind die Emotionen hochgegangen, weil die Erklärung von einem Fabian Molina kommt, wo man weiss, dass er eben die Hausaufgaben nicht will, sondern irgendwo will mitmachen. Und ich glaube, das hat ein eine Rolle gespielt.
Ja, es ist daran erinnert worden, was seine Meinung ist zu der Armee.
Zum Beispiel.
Aber das war ja nicht der Molina von dieser Erklärung.
Genau.
Oder? Also es ist noch speziell, wenn man das so beobachtet. Aber so ist halt Politik, oder? Man tut manchmal auch an irgendeinem Knochen, um die ganze Welt deklinieren.
Genau.
Wenn Sie so hören, was jetzt läuft in Europa, die Deutschen tun 500 Milliarden bereitstellen, nicht nur für die Armee, aber auch für die Armee. Es wird jetzt ganz schnell aufgerüstet, alle reden davon. Wir sind irgendwo immer noch in einer Diskussion, wo es darum geht, kommen wir auf 1% rauf oder nicht? Müssten wir nicht jetzt ganz schnell auf 3% raufgehen? Vom BIP.
Ich bin der Meinung, dass es jetzt sehr schnell auch eben Klarheit braucht, wo wir anwenden und eine Prioritätensetzung braucht und wir müssen in dieser veränderten sicherheitspolitischen Lage müssen wir einfach unsere Hausaufgaben jetzt machen. Es ist eben nicht nur so, dass wir all die neuen Waffensysteme brauchen, die jetzt in dieser langen Liste von den Projekten drin sind, sondern wir brauchen auch Glaubwürdigkeit in der Armee selber, oder? Also die Leute, die Dienst machen, die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, die müssen daran glauben, dass das, was sie machen, auch etwas bringt und dass sie die Waffensysteme, wenn sie müssen einrücken im Verteidigungsfall, dann auch vorhanden sind, dass genügend Leute in ihren Kompanien rum sind, damit sie auch wirklich glaubwürdig den Dienst machen. Und da müssen wir jetzt schauen, dass sehr schnell die Armee glaubwürdig kann funktionieren. Sonst laufen uns die Leute, die jetzt motiviert sind, auch gut ausgebildet werden. Also es hat sehr viele gute Leute in der Armee, da weiss ich, dass die nicht auch noch davon laufen.
Was ist Ihre Haltung zum Zivildienst? Muss man den nicht völlig verändern, dass wirklich eigentlich, ja, man muss sehr gute Gründe haben, damit man in den Zivildienst geht, weil letztlich die Wehrpflicht gilt fast nicht mehr.
Also grundsätzlich finde ich es richtig, gibt es das Instrument vom Zivildienst, das ist, das hilft auch der Armee, dass sie nicht muss alle Leute integrieren in die Armee selber. Aber was ich stossend finde, ist, dass es so einfach ist, wenn man zum Beispiel die Ausbildung fertig macht in der Rekrutenschule, dann auch zu wechseln, Zivildienst. Also, dass es Leute sind, die man aufwendig ausbildet und nachher ihre Dienstpflicht nicht fertig erfüllt. Dann ist offensichtlich, verlieren wir auch zu viele Leute an Zivildienst, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das sind nicht alles Leute, die aus Gewissensgründen Zivildienst machen. Da gibt es auch andere Gründe. Und darum unterstütze ich die Bemühungen von einer Sicherheitsdienstpflicht. Dort braucht es sicher noch Überprüfung, weil der Bundesrat hat ja da gesagt, das sei zu teuer. Oder? Mhm. Vor allem die Seite Zivilschutz, also Bevölkerungsschutz, die Elemente, oder? Wenn man eine Zivildienstpflicht einführt. Aber es muss in die Richtung gehen, dass man die Attraktivität vom Militär, wo einfach natürlich nicht so hoch kann sein, wenn man andere Aufgaben hat. Also es ist, wenn man das Leben riskiert, ist das grundsätzlich etwas anderes, als wenn man es nicht muss riskieren muss, dass man dort schaut, dass man die nötigen Bestände hat.
Mhm. Wir müssen, glaube ich, aber, finanziell muss man aufholen bei der Armee, beim Budget. Aber was ich auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin, junge Leute, aber auch sogar Gewerbler oder so, etwa die wirklich am Sinn und Zweck von einer Armee zweifeln. Also irgendwo durch, ich finde, es braucht auch wieder ein bisschen eine geistige Aufrüstung. Warum haben wir die Armee? Viele sagen, ja, das ist ja sowieso in der Ukraine. Die Ukraine ist weit weg für ganz viele Leute, für Leute von uns, die vielleicht politisch sensibel sind, nicht. Aber was haben Sie davon oder sehen Sie das anders?
Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren gerade mit dem Krieg auch die Bereitschaft von jungen Leuten eher wieder gestiegen ist, sich auch für die Sicherheit einzusetzen und auch Dienst zu leisten. Aber es muss einfach jetzt, wir müssen Lösungen finden, die vereinbar sind mit dem Beruf. Das ist ein anderes Thema noch, mit Beruf und Studium. Das sehe ich bei meinem eigenen Sohn, oder? Wie schwierig das ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir werden je nach Entwicklung in den nächsten Jahren, oder? Also wir sind ja alles Historiker. Und ich habe mich einmal längere Zeit mit den 30er Jahren beschäftigt, oder? Wenn Sie schauen, in der ersten Hälfte der 30er Jahre hat es grosse Konflikte, politische Konflikte, die dazu geführt haben, dass weder in der Armee noch in anderen wichtigen Fragen, auch in wirtschaftspolitischen Fragen, eine Einheit gehabt. Und dann noch 35 und 36, wo Gewerkschaften das Friedensabkommen gemacht haben, und dann auch die SP die Armee bejaht hat in ihrem Parteiprogramm, dann hat die Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Man war dann allerdings nicht bereit gewesen vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ich hoffe nicht, dass wir vor einem grossen Krieg stehen, wo wir unsere sicherheitspolitischen Mittel der Armee einsetzen müssen. Aber in der Tendenz ist man in der Politik immer zu spät. Und damals hat eben geistige Landesverteidigung hat damals eine wichtige Rolle gespielt, eben um das Wort geistig zu nehmen. Um den mentalen Wechsel in der zweiten Hälfte der 30er Jahre anzubringen. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht spät sind. Und darum ist wichtig, dass wir auch vorausschauen, auch die entsprechenden Szenarien und Eventualitäten mit berücksichtigen in der Politik.
Jetzt haben Sie gesagt, oder? Es geht eben, Zeit ist wichtig. Wir müssen schnell irgendwo reagieren. Für das braucht man Mehrheiten im Parlament. Sie haben, was Ihr Profil betrifft, einen Vorteil. Sie sind Oberst, das ist schon mal gut. Sie kennen das Militär gut. Aber Sie sind eben Regierungsrat in Zug. Sie sind in Bern nicht daheim. Sie sind auch noch nie im eidgenössischen Parlament gewesen. Ist das nicht ein riesen Nachteil, wenn man jetzt neu muss Parlamentsmehrheiten finden? Man hat das Netzwerk nicht, die Leute kennen einen nicht. Was sagen Sie auf die Kritik?
Es ist beides. Es ist ein Vor- und ein Nachteil. Und es ist, auch wenn man im Parlament ist, haben wir Vor- und Nachteile. Ich glaube, man darf nicht zu viel geben auf die Vor- und Nachteile, sondern man muss versuchen, seine Qualitäten zu zeigen. Sie haben auf eine weitere Erfahrung von mir hingewiesen, meine fast 3 Jahre im Militär. Das hilft jetzt sicher in dieser ganz spezifischen Situation, wo das VBS im Zentrum steht. Aber letztlich ist es eine Führungsaufgabe, ein Exekutivmitglied. Sie müssen die Themen angehen, im Kollegium auf der einen Seite, aber auch ihr als Departementschef und als Zuständige für Thematiken im VBS Sicherheit und Sport. Und da, glaube ich, spielt das letztlich nicht so eine Rolle. Also ich fühle mich jetzt, ich habe am Anfang gesagt, in der Kaserne ist mir noch ein bisschen wohler als im Bundeshaus. Und jetzt mittlerweile, nach diesen 3 Wochen, wo ich da bin, fühle ich mich auch wohl im Bundeshaus.
Also Sie können ausschliessen, dass Sie auch so eine Lernkurve brauchen wie der Donald Trump, wo die erste Amtszeit Chaos ist und die zweite Amtszeit sind Sie dann besser vorbereitet?
Ja, ich glaube, was ich gelernt habe, man sollte nie etwas ausschliessen in der Politik. Aber ich glaube, ich bin sehr gut vorbereitet. Oder auch als Parlamentsmitglied, das nie in der Regierung war, muss eine gewisse Lernkurve anlegen, wenn es Regierungsmitglied wird. Also in dem Sinn bringe auch ich Vorteile mit, der Markus Ritter bringt Vorteile mit, wie wir auch beide gewisse Mankos noch haben, aber es geht darum, hier sehr schnell zu beheben. Ich bin dran und wäre bereit am 13. März, natürlich am 1. April wird es offiziell anfangen, aber am 13. muss man dafür arbeiten, dann auch mich voll einzugeben für das Thema.
Jetzt nächste Dienstag sind noch Hearings bei SP, ja, und Grünen. tun Sie jetzt denen irgendwie etwas auf den Tisch legen? Ja, ja, ich würde mich besonders sozial geben? Oder wie überlegt man sich das als Bundesratskandidat?
Ganz wichtig ist, dass ich überall das Gleiche erzähle. Also ich gehe nicht in der einen Fraktion das erzählen, was sie hören wollen, und in der anderen dieses, sondern das ist mir von Anfang an ein grosses Anliegen gewesen, dass ich überall das Gleiche erzähle und auch durch das berechenbar bleibe. Letztlich wählen ja alle Parteien, von links bis rechts, ein Mitte-Mitglied und nicht jemand aus einer anderen Partei. Und von dem her muss man sich da auch nicht verbeugen. Und es ist auch wichtig, dass die Parlamentsmitglieder sehen, wo man steht. Also ehrlich, weil letztlich am Schluss müssen sie ja mit uns zusammenarbeiten. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt ihnen irgendetwas verspreche, was ich dann nicht einhalte. Also da gibt mir grösste Mühe, dass wir sehr konsistent verhalten.
Ja gut, das war es von Bern einfach speziell. Danke vielmals, Herr Pfister, für das interessante Gespräch. Wir wünschen viel Glück. Es ist eine grosse Woche, die Sie noch vor sich haben. Ja. Aber es ist sicher auch interessant, das mal zu erleben, muss man sicher auch noch sagen. Ganz gleich, wie es rauskommt. Also danke vielmals, dass Sie da sind und alles Gute.
Vielen Dank.
Das war es von Bern einfach mit dem Dominik Feusi, Markus Somm und dem Martin Pfister aus dem Kanton Zug, Regierungsrat und Bundesratskandidat von der Mitte. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut. Bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch